Liebe Heidelbacher Gemeinde, als Predigttext wollen wir auf einen Abschnitt aus Micha 5, die Verse 1 bis 4a hören. Dort heißt es, dort schreibt der Prophet Micha: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausendschaften in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Liebe Gemeinde, unser Abschnitt heute, obwohl 700 Jahre vor Christi Geburt geschrieben, liest sich trotzdem wie ein Steckbrief des Friedenskönigs Jesus Christus, den wir im Advent erwarten. Wir erfahren etwas über seine Herkunft, über seine Herrschaft und über das Heil, das er bringt. Advent heißt ja bekanntlich Ankunft und ist im Englischen verwandt mit Adventure, mit Abenteuer. Genauso ist es, wenn wir uns auf den eigentlichen Kern des Advents einlassen, erleben wir das Abenteuer seiner Ankunft, auch bei uns persönlich. Gehen wir doch einfach mal den drei Stichworten seines Steckbriefs nach. Da wird also erstens was über seine Herkunft gesagt. Der von Gott versprochene Helfer und Retter kommt aus Bethlehem. Wir fragen, woher denn sonst? Da kam ja schon David, der ganz große König, am Anfang her. Aber so einfach ist das nicht. Bis zur Zeit Michas waren schon 300 Jahre vergangen und alle Könige aus Davids Nachkommenschaft wurden seither in der neuen Hauptstadt Jerusalem und nicht in der Kleinstadt Bethlehem geboren. Wieso sollte der alles überragende Friedenskönig ausgerechnet aus Bethlehem kommen? Antwort: Weil Gott nach vielfachem Versagen seines Volkes mitsamt ihrer königlichen Führung einen ziemlich radikalen Schnitt machen wollte. Der große Zeitgenosse Michas unter den Propheten, nämlich Jesaja, braucht dafür ein radikales Bild. Gott wird den hochgewachsenen Stamm seines Volkes umhauen. Doch trotz allem ist das nicht das Ende. Aus seinem Wurzelstumpf wird ein neuer Spross treiben. Und Micha ergänzt, der wird dort auf die Welt kommen, wo schon einmal alles begonnen hat. In der Kleinstadt Bethlehem mit David am Rande der jüdischen Wüste, wo die Fruchtbarkeit des Bodens nur noch zur Schafweide reicht. Dazu kommt noch, dass überall in und um Bethlehem der nackte Fels zutage tritt. Mit vielen Löchern und Grotten, mit denen man sich aber zu arrangieren wusste. So sind dort viele Häuser regelrecht über Grotten erbaut. Unter dem Haus hatte man damit zugleich einen trockenen Unterstand für die Schafe. Dort brauchte man nur noch eine Vertiefung in die Grottenwand zu machen, einen Trog fürs Heu, worin man Jesus in Ermangelung eines Kinderbettes legte. Ich habe einfach zwei Bilder mitgebracht, die zeigen beliebige Grotten von Bethlehem. Die gibt es dort in Hülle und Fülle. Und zum Teil sind eben drüber die Häuser erbaut. Dort war voll. Und deswegen musste Maria und Josef in die Grotte darunter, in den Schafsunterstand, ausweichen. Obwohl also alles, aber auch alles in der Geburtsgeschichte Jesu zu Bethlehem passt, sagen so manche Ausleger und auch so manche Schulbücher, Jesus sei in Nazareth geboren. Nur wegen unserem prophetischen Bibelwort heute habe man seine Geburt nachträglich nach Bethlehem verlegt. Wie kurz ist das gesprungen? Das haben wir uns eben schon am originalen Stall von Bethlehem ein bisschen klar gemacht. Aber dass der künftige Friedenskönig in Bethlehem geboren wird, ist ja nur die eine Aussage über seine Herkunft. Das noch viel Wichtigere überhören wir leicht. Micha muss ja ansagen, obwohl er es vielleicht selber noch gar nicht richtig versteht, von hier kommt ja der, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wir hören nur Bethlehem, aber das Wichtigste steht da. Was kann das nur heißen? Genau da, in dem kalten und feuchten Viehunterstand, kommt Gott selbst zu den Menschen, dorthin, wo ihn niemand erwartet hätte. Und dabei bleibt er. Er ist an den untersten Orten, wo niemand mit ihm rechnet, auch in unserer Zeit. Welcher Vergleich reicht da wenigstens ein bisschen heran? Ich will einen versuchen. In einem Indianerstamm Amerikas hatte man den Brauch, einen Indianerjungen war so eine Art Erwachsenwerden, so eine Mutprobe, an seinem 13. Geburtstag mit verbundenen Augen in einen dichten Wald zu führen und dort sich selbst zu überlassen. Natürlich zuckte der Junge bei jedem Knacken oder dem Heulen der Tiere zusammen. Nach einer für den Jungen unendlich langen Nacht kam dann der nächste Morgen. Aber was der Junge dann in der Morgendämmerung sah, war ein Bewaffneter in seiner nächsten Nähe. Der hatte die ganze Nacht für ihn gewacht, sein Vater. Sein Vater. Genau das ist die Botschaft über dem Stall, dem im Stall Geborenen. In Jesus ist der ewige Gott ganz für uns da. Ob wir das jetzt an guten Tagen sehr wohl wahrnehmen oder aber an harten Tagen und in schwierigen Nächten vielleicht nicht so. Wie dieser Junge auch nicht. Er wacht über unserem Leben, wie der Indianervater die ganze Nacht über dem Leben seines Sohnes gewacht hat, gemerkt, bemerkt oder nicht bemerkt. Damit sind wir beim zweiten Punkt aus dem Steckbrief des Kommenden. Was wird da über seine Herrschaft gesagt? Ein kurzer Satz sticht besonders ins Auge, den man in Bethlehem, der Hirtenstadt, besonders gut verstand. Er wird sie weiden. Er wird sie weiden. Im guten Hirten Jesus Christus macht Gott die durch einen weiteren Propheten Hesekiel längst gegebene Verheißung, dass sich Gott höchst selbst seiner Herde annimmt. Warum? Weil viele menschliche Hirten versagt haben, übernimmt er selbst das Weiden seiner Schafe. Schauen wir nochmal zwei weitere Bilder. So ein Hirte zu sein, war ein Job mit vielen Aufgaben. Erst vor ein paar Jahren lernte ich dazu, um was sich ein Hirte zur Rettung seiner Schafe auch kümmern muss. So ein trächtiges Mutterschaf zum Beispiel, das vielleicht auch noch eine große Wollast mit sich herumträgt, sucht sich zum Ausruhen eine sanfte Bodenvertiefung. Dabei geschieht es gar nicht selten, dass das Schaf ganz auf den Rücken rollt und anschließend nicht mehr auf die Füße kommt. Wenn dann niemand da ist und hilft, ist das Schaf buchstäblich verloren, es geht ein. Ein Schäfer bat seinen noch kleinen Sohn, als er für ein paar Tage verreisen musste, nach einem trächtigen Schaf besonders zu sehen, das ausgerechnet in diesen Tagen Schwierigkeiten machte und immer wieder auf dem Rücken lag. Tatsächlich nahm der Junge seine verantwortungsvolle Aufgabe sehr ernst und machte sich jeden Tag nach der Schule auf den Weg, um nach seinem Schaf zu sehen und es, wenn nötig, auch wieder auf die Füße zu stellen. Nach seiner Rückkehr bekam der Junge viel Lob von seinem Vater, weil er das so treu gemacht hat, und auch eine schöne Belohnung. Aber die schönste Belohnung in diesem Frühjahr war, dass gerade sein Muttertier 2 wunderschöne Zwillingslämmer bekam. Für uns zugleich eine Beschreibung, was der gute Hirte fast tagtäglich für uns, für mich auf jeden Fall tut. Er stellt uns wieder auf die Beine. Wenn wir in irgendeiner Form umgefallen sind mit bösen Worten oder Taten und wenn wir was Wichtiges für unsere Mitmenschen vergessen, versäumt und verpasst haben, sodass es uns nachher von Herzen leid tut. Ich bin so froh, gerade an diesem Hirtendienst von Jesus, dass er mich, wenn es sein muss, jeden Tag neu wieder auf die Beine stellt, durch seine Vergebung, durch seine Gnade oder durch seine Kraft, die unerwartet wieder da ist an einem neuen Morgen. Noch ein, also sein Hirtendienst, das ist seine Herrschaft, dass er uns weitet wie ein guter Hirte. Noch eine weitere Auskunft steht im Steckbrief über den kommenden Herrn. Er wird der Friede sein. Das ist das Heil, das er bringt, seinen Frieden. Gerade in unseren Tagen wünschen wir dem Volk Israel kaum was mehr als den Frieden mit seinen Nachbarn und beten dafür. Und Israels Nachbarn wünschen wir nach so vielen Jahren des Hasses und des Streits, dass endlich Versöhnlichkeit in die Herzen einzieht, sodass ein gerechter Friede auch für sie mit Israel möglich wird. Aber die Weltuhr scheint noch nicht auf dem Zeigerstand zu sein, dass all die Anfeindungen zu überwinden sind, sodass der äußere Friede noch auf sich warten lässt. Erst am Ende der Tage, so sagt die Johannes-Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt, wird auch alles Geschrei zu Ende sein, womit ausdrücklich das Kriegsgeschrei gemeint ist. Trotzdem ist Jesus heute schon der Friedensbringer. Hab dazu noch ein Bild, das uns zurück in die Grotten von Bethlehem führt. Dort ist es nämlich ausgestellt. Dort wird nämlich auch eines Mannes gedacht, den wir dort gar nicht erwartet. Etwa 340 nach Christus geboren, in Trier zum Glauben gekommen, hat er sich ausgerechnet, diesen feuchten und dunklen Ort irgendwann als Wohnplatz ausgesucht, die Geburtsgrotte von Jesus, um stets das Wunder der Menschwerdung Gottes vor Augen zu haben. Der Kirchenvater heißt Hieronymus. Dieser Kirchenvater hat schon 90-jährig in seinem letzten oder vorletzten Lebensjahr ein wunderbares Zwiegespräch mit dem Jesuskind verfasst. In diesem Gespräch will der 90-jährige Hieronymus dem Jesuskind etwas schenken. Gold etwa. Aber das Kind in der Krippe wehrt ab, gibt ein Geld den armen Leuten. Doch als Hieronymus nicht nachlässt, sagt das Kind auf einmal, wenn du mir also unbedingt was geben willst, dann gib mir deine Sünde, dein böses Gewissen, deine Verlorenheit. Jetzt geht dem alten Mann ein Licht auf. Ich dachte, du wolltest was Gutes haben, doch du nimmst alles, was bei mir böse ist. Nimm mir also doch alles, was mein ist, ab und gib mir, was nur du hast, deinen Frieden. Zunächst genau darin liegt das Geheimnis des Friedens, den Jesus bringt. Im Loslassen meinerseits, im Loslassen meinerseits, nicht im Geben. Wir dürfen unser Versagen bei ihm loslassen, aber auch unsere Zukunftssorgen bei ihm loslassen, unsere Rechthaberei bei ihm abgeben, unsere ungestillte Sehnsucht nach Glück loslassen, unsere Sucht nach Erfolg und Applaus loslassen. Der Zwiespalt tief in uns zwischen dem, was wir nach außen sind und wie es in unserem Herzen aussieht, loslassen. Ja, auch unseren Perfektionismus, mit dem wir unterwegs sind, mit dem wir vor Gott gut dastehen wollen und es doch nicht schaffen, loslassen. Weil unsere Hände mit all solchem Müll gefüllt sind, kann er uns seinen Frieden so oft nicht hineinlegen. Sie wissen ja, wie man Affen fängt. Wissen Sie es? Man bindet eine ausgehöhlte Kokosnuss an das Ende eines Stricks und füllt Essbares hinein. Der Affe greift in die Kokosnuss hinein und ist gefangen, weil er seine Faust mit dem Leckeren drin nicht mehr aufmacht und so in der Kokosnuss hängen bleibt. Jesu Friede dagegen ist sein Shalom, wörtlich seine Unversehrtheit, sein heiles Leben, an das wir von uns aus nie herankommen. Deshalb geht es für uns zuallererst ums Loslassen und nicht ums Geben. Vergebung statt Schuldgefühlen. Gnade genug statt vermessenen Lebenszielen. Wunderbare Hoffnung statt Zukunftssorgen. Einfach Frieden statt unserem falschen Ehrgeiz aus uns selber heraus. Zum Schluss, wäre das nicht was, wenn wir uns in diesem Advent vor allem im Loslassen einmal üben könnten? Von all dem Untauglichen, an das wir uns klammern, damit uns der große Friedenskönig des Advents die Hände füllen kann mit seinem Frieden, mit seiner Unversehrtheit, ja mit seinem ganzen Heil. All das, was uns sowieso zwischen den Händen in der Faust zerrinnt wie Sand, das loslassen und dann die Hände hinhalten, um seinen Frieden zu empfangen. Ich brauche das ganz bestimmt und wir brauchen das vielleicht auch. Nehmen wir uns das doch vor für diesen Advent. Amen.